Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hi, ich bin Ramona Westhoff und ich schieße schneller als mein Schatten. Ah nee, das war jemand anders. Moment.
Jeder Mann kennt Lucky Luke, Star- und Westernheld, der dem Bösen mutig sich entgegenstellt.
Diesen Cowboy kennt wahrscheinlich tatsächlich jeder Mann und jeder Frau. Auch wenn die Geschichten aus dem wilden Belgien historisch nicht ganz so korrekt sind. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Western-Comics. Manche ein bisschen ernster als Lucky Luke, manche historisch korrekter, manche weniger historisch korrekt. Bessie, Silberpfeil, auch Prinz Eisenherz. Auch da manche bekannter für ihre Western-Storylines als andere. Wir hören jetzt einen Mann, der diese Geschichten wahrscheinlich alle kennt. Bis ins letzte Detail. Alexander Braun ist Comic-Experte und Kurator einer ganzen Ausstellung über Comics im Wilden Westen. Staying West heißt die. Ab dieser Woche können Sie die sehen im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Und zuallererst habe ich Alexander Braun gefragt, ob er mal ganz, ganz früh anfängt mit mir. Die ersten Wild-West-Comics sind ja schon aus den 20er Jahren, die man sehen kann in der Ausstellung. Wie erzählt denn speziell der Comic den Wilden Westen und was hat sich vielleicht auch geändert über die Jahre?
Sie wissen ja, das Thema wurde im letzten Jahr sehr zwiespältig diskutiert, Indianer, kulturelle Aneignungsdebatten und. Und wir hatten einfach uns vorgenommen, mal im Comic zu gucken, wie der Westen da dargestellt wird. Und selbstverständlich gibt es im Comic auch viele Stereotypen und Klischees. Es gibt aber eben auch, und das ist das Erstaunliche, sehr viel früher als in anderen Medien. Also wenn man sieht, was Hollywood so in den Filmen macht, da bleibt der Indigene, der Indianer sehr lange der Feind und der nur skalpiert. Mhm. Und im Comic haben wir eben sehr früh schon überraschende Positionen, die sehr authentisch mit indigener Kultur umgehen. Und das lohnt sich anzugucken, weil es den Diskurs um wirklich wichtige Positionen erweitert.
Das heißt, der Comic ist da deutlich fortschrittlicher und ich lerne da auch direkt was.
Ja, definitiv. Also ich sage Ihnen ein Beispiel. Sie sagten ganz früh, da gibt es den James Swinnerton, einen Pionier-Comic-Zeichner, der also gleich zur Jahrhundertwende um 1900 am Start war, sehr erfolgreich war, für das große Verlagshaus von William Randolph Hearst in New York gearbeitet hat. Und der hat 1906 die niederschmetternde Diagnose erhalten, dass er TBC im Endstadium hat, also Tuberkulose, und er nur noch 3 Monate zu leben hätte. Mhm. Und das Einzige, was man damals machen konnte, das New Yorker Klima war nicht sehr förderlich, weil sehr luftfeucht. Und man konnte dann eben in den amerikanischen Westen gehen, in die Wüstengegenden, weil da die Luft trocken und warm war. Und es gab tatsächlich schon sowas wie frühe Sanatorien, also Zeltstädte in der Wüste, wo die Tuberkulosekranken behandelt wurden. Und Swinnerton hatte sich aber gar keine Hoffnung mehr gemacht. Er hat sich einen Grabstein meißeln lassen, ist in die Kneipe gegangen und wollte sich die letzten 3 Monate totsaufen gewissermaßen. Das hat aber nicht geklappt. Der Mann ist am Ende 98 Jahre alt geworden. Das ist die Pointe. Und er bemerkte dann halt irgendwann, dass er nicht sterben würde, und er fing dann an, spazieren zu gehen und verliebte sich so sehr in diese Landschaft, dass er seine Comicfigur aus New York einfach mit in den Westen nahm. Das heißt, er zog als Zeichner in den Westen und seine Comicfigur, der Little Jimmy, der in New York also mit Straßenkindern in den Schluchten von Manhattan spielte plötzlich mit den Kindern der Hopi und entdeckte die Landschaft zwischen Canyons und Wüste. Und er toppte das dann nochmal in den 20er Jahren ab 1922, indem er für Hearsts erfolgreichstes Hausfrauenmagazin Good Housekeeping eine farbige Seite gemacht hat, wo nur Indianerkinder auftauchen. Also es gibt gar nicht mehr dieser weiße Junge, diese Identifikationsfigur, sondern erzählt von indigenem Leben. Und er tut das mit Ritualen, mit Kachina-Tänzern, mit Kachina-Figuren, mit indianischen Dingen, die die amerikanische Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht kannte. Wir müssen uns vorstellen, so etwas wie das Monument Valley, was wir durch die Filme von John Ford kennen, ist überhaupt in den 40er Jahren ins Bewusstsein der Amerikaner gerückt. Also in den 20er Jahren hatte das normale Ostküstenamerika null Ahnung von Landschaft, Menschen, und sie kannten wirklich nur die Indianer aus den Westernfilmen, die laut grüllend auf Pferden rumreiten.
Man merkt das schon, man kann in Comics einiges lernen. Zur Ausstellung gehört ja auch ein sehr ausführliches Buch, das heißt auch Staying West, Comics vom Wilden Westen, in dem sie neben vielen, vielen anderen Dingen aber auch über angemessene Begriffe für Indigene sprechen. Also es ist bestimmt schon von den höheren Leuten aufgefallen, dass sie einfach verschiedene Begriffe synonym verwenden. Und sie schreiben in dem Text im Prinzip, es ist ein bisschen egal, welchen Begriff man da verwendet, wichtiger ist die Darstellung, so ist da ihre Einstellung. Habe ich sie da richtig zusammengefasst?
Ja, das Bemerkenswerte an dieser Diskussion, die wir hier in Deutschland führten, ist wirklich, dass die nordamerikanischen Indigenen kein Problem mit dem Begriff Indianer haben. Also die vier großen Interessensvertretungen der Indigenen haben alle American Indian in ihrem Titel. Und das ist nochmal erstaunlicher, weil im Englischen es gar keine Unterscheidung gibt zwischen Indern und Indianern. Also wir im Deutschen sind ja auch noch privilegiert, dass wir ein eigenes Wort für die Inder aus Indien haben, während die Amerikaner tatsächlich American Indians sagen müssen, um sich von den indischen Indians abzugrenzen. Und das muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn man diese Diskussion auf Europa verlagern würde. Wir haben kein Problem damit, Europäer genannt zu werden. Das ist der Überbegriff. Wir hätten aber ein Problem damit, wenn alle Europäer in Amerika und in anderen Kulturkreisen dargestellt würden als mit Lederhose und mit Gamshut, weil dann würde der Finne sagen, das bin ich aber nicht. Und der Spanier würde sagen, das bin ich nicht. So legen die Indigenen einfach Wert darauf zu sagen, wir sind 400 verschiedene Völker gewesen. Mhm. Und die Völker in Alaska unterscheiden sich von denen in Texas. Und die als Nomaden gelebt haben, unterscheiden sich von denen. So, sie erwarten von uns eine Differenzierung, dass wir aufhören mit Tomahawk und Marterpfahl und Skalpieren. Und das war's dann. Aber das hat nichts mit dem Wort zu tun. Wir müssen einfach kulturell dazu lernen. Und ob ich dann jetzt Ureinwohner, Natives, Indianer oder Indigene sage, ist völlig Schnurz.
Gibt es da eigentlich in der Art, wie die Geschichten erzählt werden, einen Unterschied zwischen amerikanischen Comics, die ja schon irgendwie geografisch deutlich näher sind am Wilden Westen, und europäischen Comics? Also gibt es da einen Unterschied? Speziell vielleicht sogar zu deutschen Comics. Es gibt ja auch deutsche Wildwest-Comics. Bessie zum Beispiel, habe ich am Anfang erwähnt, gab es von den 60ern bis in die 80er. Ist das irgendwie ein entsprechendes Beispiel für deutsche Wildwest-Comics?
Ja, es gibt kulturelle Unterschiede, das versuchen wir auch rauszuarbeiten. Man muss leider sagen, die Deutschen sind die schlechtesten. Also sowas wie Bessie ist das Negativbeispiel. Es gibt aber auch eine Unterscheidung zwischen den, sag ich jetzt mal, guten europäischen und den guten amerikanischen. Also so eine Figur wie Lucky Luke, weil sie hat mit Lucky Luke begonnen, ist ja eine parodistisch gemeinte Figur. Die hat es in Amerika nie geschafft. Also dieser Wechsel von der Zigarette zum Grashalm war ja eine Initiative des Zeichners Morris, weil er gerne auf dem amerikanischen Markt erfolgreicher sein wollte. Und weil die Amerikaner damals mit Rauchen also schon größere Probleme hatten, hat er dem seinen Grashalm verpasst. Das hat nie geklappt. Also Amerika hat offensichtlich mit seiner Wahrnehmung des amerikanischen Westens doch so viel mit nationalem Mythos gemein, dass eine reine ständige Parodie aus Europa zudem unerfreulich ist, während für die Europäer natürlich der Westen, es war die Kultur der Besatzer nach dem Krieg, also diese komische Mischung aus einerseits war das die Kultur, an die wir uns gewöhnten, andererseits gab es natürlich auch latent in den Nachkriegsgesellschaften einen gewissen Anti-Amerikanismus. Für uns war Amerika eine Mischung aus Sehnsuchtsort und großem Abenteuerspielplatz. Und weil wir da nicht so national involviert sind, das ist nicht unsere Geschichte, ist eben sowas Parodistisches wie Lucky Luke bei uns viel, viel populärer und geht leichter von der Hand.
Herr Braun, das ist eine super schwere Frage, die ich Ihnen jetzt stelle als absoluten Experten für Comics und Wildwest-Comics. Aber wenn Sie sich einen Comic aussuchen müssten, wenn Sie mir einen Comic empfehlen müssten, wo ich viel über die Geschichte lernen kann, wo ich vielleicht auch was über Indigene lernen kann und der am besten auch noch Spaß macht, was würden Sie mir da empfehlen?
Ja, da empfehle ich Ihnen was ganz Schräges, nämlich tatsächlich Prinz Eisenherz, der ja gar nichts mit dem Wilden Westen eigentlich zu tun hat. Ist gezeichnet worden von Hal Foster, einem Amerikaner, der aber eigentlich gebürtiger Kanadier gewesen ist. Und der spielt ja an der Tafelrunde von König Artus, also eigentlich in England. Und der schickt aber seinen Helden 1947 in die neue Welt. Und da bleibt Prinz Eisenherz den gesamten Winter, weil seine Ehefrau Aleta schwanger ist und sie kommen also in der Wintersaison mit ihrem Drachenboot nicht wieder zurück nach Europa.
Und wie, das dafür, halt so ist.
Wie das so ist, genau, das Leben spielt dann heimlich in die Karten. Und diese Seiten, die in amerikanischen Zeitungen erschienen, gibt es auch als deutschen Reprint auf Deutsch, kann man also im Zusammenhang lesen, sind eine unglaublich schöne kulturelle Annäherung dieser beiden Kulturen. Also die Engländer oder die Wikinger, die da eben anlanden, sind überhaupt nicht chauvinistisch, sind überhaupt nicht überheblich, sondern gucken sich mit großem Interesse diese indigene Kultur an, die sehr ausführlich beschrieben wird von Hal Foster. Er zeigt, wie die ihre Häuser bauen, was sie für Jagdmethoden haben. Es gibt erste Ballspiele, dieses Lacrosse-Spiel hat in indigenen Ursprung. Also er erzählt seinem amerikanischen Publikum 1947 in den großen Sonntagszeitungen, das war ja eine sehr, sehr populäre Serie, also Millionen von Amerikaner lesen 1947 etwas über authentische indigene Kultur, während wenn wir dann immer mal nach Hollywood gucken, also dass die indianische Perspektive ernst genommen wird, findet ja eigentlich erst nach 1968 statt. Da gibt es dann sowas wie Little Big Man mit Dustin Hoffman oder ähnliches. Also der Comic ist da so weit vorne mit auch guten Produkten, dass man das wirklich heute auch noch mit Genuss lesen kann und sich die Augen reibt, wie früh der Comic da eigentlich schon eine Lanze gebrochen hat.
Und wir haben gerade gelernt, überraschendes, nicht zu erwartendes Positivbeispiel über einen guten Comic, über Indigene und über den Wilden Westen, ist Prinz Eisenherz. Alexander Braun ist Comic-Experte und Kurator von einer ganzen Ausstellung über Comics im Wilden Westen. Staying West heißt die. Freitag ist Eröffnung im Schauraum Comic und Cartoon in Dortmund. Die Ausstellung geht noch bis Anfang März. Und das Buch zur Ausstellung heißt auch Staying West. Danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne. Einen schönen Tag Ihnen.
Das war's mit dem Kompressor-Podcast für heute. Und falls Sie zufällig in dieser Folge gelandet sind, der Kompressor-Podcast hat jeden Tag ein aktuelles und spannendes Thema aus der Popkultur für Sie dabei. Sie finden uns zum Beispiel in der kostenfreien DLF-Audiothek-App. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns regelmäßig hören, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns bewerten. Sie können sich gerne aussuchen, was davon Sie als erstes tun. Wir freuen uns über alles drei. Bis morgen. Ciao.
Bang, bang, Lucky Luke. So schnell und so fair ist keiner wie er.